Musik trifft Mode. Dazu habe ich neben mir auf dieser Pop-Up-Couch einen Protagonisten sitzen, der eigentlich extrem gut zu dem Thema passt. Deswegen haben wir natürlich auch eingeladen. Musik trifft Mode. Herzlich willkommen, Uli Schröter. Wir wollen ja ein Gespräch machen, deswegen gebe ich dir, damit du antworten kannst, dein Mikrofon. Sprich doch mal kurz rein, ob was ankommt.
Ja, Test.
Test bestanden, das ist toll. Also, Uli Schröter ist einer der Geschäftsführer von Imperial Clothing. Dahinter verbirgt sich ein, ja, was verbirgt sich dahinter? Weil du sagst es am besten, du kennst dich aus, es ist deine Firma.
Ja, zuerst begrüße ich die Anwesenden. Ist ja sehr übersichtlich hier noch, wird sich vielleicht ja noch ändern in der nächsten halben Stunde. Wenn nicht, kommen auch interessante weitere Vorträge. Ja, Imperial Clothing. Ich habe mir angewöhnt, da Imperial zu sagen, weil unsere Kundenanrufer Mütter sonst mit Imperial immer nichts anfangen können. Wir sitzen hier um die Ecke am Deutschen Platz gegenüber von der Deutschen Bücherei. Wir sind eine Firma, die eigentlich gut zu dem Thema passt, weil wir Mode und Musik schon seit Jahren kombinieren. Wir sind zwar, ich bin jetzt hier nicht der Bread-and-Butter-Vertreter, was sicherlich auch sehr interessant gewesen wäre, aber wir sind hier quasi Locals in Leipzig und versuchen seit 2004 gibt's uns, also es war eher so eine informelle Gründung, die sich dann in den letzten Jahren dann so sukzessive ausgeweitet hat, über die Kooperation mit Musikbands und namhaften Markenherstellern im Textilbereich unsere Nische zu finden, zu bearbeiten und wenn es geht auch auszuweiten. Und das machen wir eigentlich zu 99% über Internethandel und wir vertreiben auch einen Katalog, aber wir machen halt, sind halt eigentlich ein Internethandel, der hier in Leipzig sitzt und direkt mit Bands zusammenarbeitet und auch mit Markenherstellern. Und das Konzept kombinieren wir auch über einen Katalog mittlerweile schon relativ erfolgreich in unserer Nische, die sicherlich vielen eher unbekannt ist, weil das doch eine sehr junge Nische ist. Also wir konzentrieren uns eigentlich auf Musik, die abseits von der Arena und vom Zentralstadion stattfindet und kaum ins Haus Auensee schafft, sondern eher im Coney Island oder in kleineren Clubs oder kleineren Locations stattfindet und haben halt in dieser Szene, die relativ jung ist, mittlerweile in Deutschland und auch in Europa eine relativ gute Marktposition, um das mal hier kommerzialisieren.
Ja, zu dieser Kommerzialisierung herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich gerade, wenn es so aus so einer Idee heraus kommt, sowas, du hast vorhin sowas gesagt, wie das Hobby zum Beruf machen, das ist natürlich eine super Sache. Du hast eben auch schon angesprochen, den Kollegen von Bread and Butter, Herrn McGeier, der kann heute leider nicht kommen, vermutlich wusste er nicht, was er anziehen soll. Daher haben wir jetzt also Uli Schröter hier von Imperial Clothing hier auf der Bühne zu Gast. Du hast gesagt, also es ist zum einen dieser Bereich Merchandising, den ihr macht, also das klassische, ich bin Fan von einer Band und ziehe mir ein T-Shirt an, wo der Bandname draufsteht. Das ist ja sozusagen das, wo man als allererstes dran denkt bei Band-Merchandising. Das heißt, ihr geht dann auch mit diesen Bands auf Tour. Oder stellt ihr da dann junge Leute hin, die total gut verkaufen können?
Also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben eigentlich, war unser Ansatz, da wir selbst so aus dieser subkulturellen Szene kommen, so vor 8 oder 10 Jahren, da war das alles noch sehr infrastrukturiert. Merchandise hatte nicht so die Bedeutung. Der Bandumsatz oder die Band hat sich über CD-Verkäufe definiert. Das hat sich in den letzten 10 Jahren radikal gewandelt. Das ist sicherlich ein alter Hut, das braucht man nicht wieder hervorholen. Ergo hat sich auch diese ganze Merchandise-Szene verändert und es gibt in Amerika 4, 5 große Merchandise-Plattformen, die sowas Ähnliches machen wie wir auch. Es gab es vor 4, 5 Jahren in Europa, in Deutschland so nicht. Und das war eigentlich unser Sprungbrett, um zu sagen, wir probieren das auch. Wir kaufen Merchandise ein, wir verkaufen Marken, die dazu passen. Und sind erst über die Zeit und über Bands, die wir hier in Deutschland oder in Europa persönlich kennen, dazu gekommen, auch Produktion durchzuführen. Also wir produzieren quasi auch Merchandise. Und das heißt, wir liefern den an die Bands. die Bands verkaufen den auf Tour, wir sammeln den nach der Tour wieder ein, rechnen das ab. Wir stellen mittlerweile aber auch Leute, die auf den Touren mitverkaufen und wir machen eigentlich das Komplett-Package für die Band. Wir besorgen auch die Designs zum Teil oder wir bestimmen die Mengen, die auf Tour mitnehmen und wir regeln dann quasi den Abverkauf nach der Tour.
Ja. Du hast gesagt, ihr besorgt die Designs. Ist es nicht oft auch so, dass irgendwie Plattencover, Video, so der Videoregisseur von Bands und so weiter, dass die alle auch noch da so ein bisschen den Look von so einem Merchandise mitverantworten wollen, um so auch rein optisch so ein Gesamtpaket herzustellen?
Also ich denke, das ist eher so eine Frage des Mainstream. Also im Mainstream ist das sicherlich, sind das oft sehr durchdachte Konzepte, bei den Musikbands, die wir betreuen, hat ein Musikregisseur nicht den großen Stellenwert und es gibt normalerweise ein Bandmanagement, das sich aber oft auch nicht um solche Details kümmert. Das heißt, es liegt dann oft an der Merchandise-Firma oder halt an der Band selbst, je nach Professionalität der Band, solche Sachen zu besorgen. Wir haben einen Pool von 10, 15 Designern für Merchandise, die weltweit agieren. Das läuft ja alles elektronisch mittlerweile. Und mit denen arbeiten wir von Fall zu Fall zusammen. Nicht jeder Designer passt zu jeder Band, aber es ist die absolute Ausnahme, dass eine Band da ein stringentes Konzept vorlegt und sagt, wir haben unser Plattenartwork und wir hätten gern dazu 10 T-Shirt-Designs.
Und dann ist es ja auch so, dass ihr nicht nur eben Merchandising macht, sondern auch Marken sozusagen verkauft. Vermutlich Marken, die in irgendeiner Art und Weise auch zu der Musik passen, der Bands, also zu dieser Art von Subkultur, die du angesprochen hast, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall korrekt. Also unsere Anfänge als Firma basierten halt auch darauf, den eigentlichen Merchandise zu kultivieren. Und wir sind natürlich auch so ein bisschen folgen immer Amerika, weil 90% unserer großen Bands oder vielleicht 75% kommen aus Amerika, aus Nordamerika. Und dort gab es halt diese 4, 5 großen Referenzplattformen und die haben genau dieses Konzept auch gehabt. Es gab da 3, 4 Independent-Marken, die direkt mit Bands zusammengearbeitet haben, die von Bands kamen oder Bands gesponsert haben. Und dieses Konzept haben wir im Endeffekt im Kleinen erstmal übernommen und jetzt sukzessive ausgedehnt, sodass wir jetzt nicht nur T-Shirt-Marken X und Y verkaufen, sondern auch Hosenmarke Z und Schuhmarke A und B. Und wir mittlerweile versuchen halt ein Komplettangebot zu gestellen, was aber irgendwie noch szenerelevant ist. Das heißt, wir verkaufen keine Baggy Pants, sondern wir verkaufen enge Jeans, weil das wird in der Szene bei uns getragen und wir verkaufen bestimmte Rucksäcke und bestimmte Sonnenbrillen, weil das ist cool und wir verkaufen halt nicht alles wie ein Riesendistributor.
Okay. Jetzt haben wir es schon so ein bisschen, haben wir es schon fast verraten, welche Szene es am Ende ist. Also Baggy Pants sind es auf jeden Fall schon mal nicht. Vielleicht können wir das nochmal hier formulieren, auch so ein bisschen, welche Bands ihr vertretet. Ne? Wir haben ja hier durchaus ein Musikfachpublikum auch, was sich in diesem Bereich auskennt und da vielleicht auch schon Aha ruft.
Ja, also wir haben sicherlich zum Teil sehr spezielle Bands. Das ist aus dem Metal-Bereich, Death Metal, Hardcore, Metalcore. Das sind ja so übergreifende Genre mittlerweile geworden. Wir vertreiben auch Bands, die eher im Indie und im Indie-lastigeren Sektor agieren. Wir verkaufen Bands wie Fall Out Boy, wir verkaufen At the Drive-In oder auch Heaven Shall Burn. Das sind für uns halt Schlaglichter. Aber große Bands sind für uns Suicide Silence, The Black Dahlia Murder. Ich weiß nicht, inwieweit die hier zum Allgemeingut zählen. Das sind in unserer Szene sind das die größten Bands und die bergen auch relativ großes Fanpotenzial und es ist halt auch eine Szene, die durch ihr junges Alter relativ kauffreudig ist, sodass die Bands davon profitieren und wir natürlich indirekt davon auch.
Okay, jetzt wissen wir schon ungefähr, warum, oder können es uns auch denken, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, warum eine Band sich sozusagen für Merchandising entscheidet. Versuchen wir mal die Frage andersrum aufzuziehen. Warum entscheidet sich der Fan für Merchandising? Was glaubst du, was dahinter steht?
Na, ich denke, wenn wir die Entwicklung über die letzten 10 Jahre, vielleicht auch unser selbst sehen, dass früher in der Szene, in der wir uns bewegt haben, gab es im Prinzip die Standard-T-Shirts. Da stand vorne der Bandname drauf und hinten ein Live-Bild. Das war der Klassiker. Das gab es eigentlich nur in XL. Das heißt, das war eine relative Gleichbehandlung für alle. Man hatte kaum Auswahl und die Szene hat sich eigentlich auch nicht darüber definiert, sondern eher über persönliches Commitment oder Tourbegleitung oder Frisur. Heutzutage ist die Auswahl halt unendlich breit geworden. Für Bands ist es unendlich wichtig, gutes Merchandise zu haben, das heißt ansprechende Produkte, die Lücke zwischen Band-Merchandise und Markenprodukten à la Hurley, Ezekiel oder Atticus ist immer kleiner geworden, das heißt, es wird immer homogener und durch den Rückgang der CD-Verkäufe muss das Merchandise logischerweise besser werden. Eine ganz einfache Folge ist, es kommt halt auch zur Ausweitung der Produktpalette. Früher gab es T-Shirts und vielleicht nochmal einen Zipper, heute gibt es Shorts, Sonnenbrillen, Caps, All-Over-Jacken, also richtig hochwertige Produkte, die 50, 60, 70 Euro kosten und das nicht bei Metallica, sondern bei irgendeiner kleinen Hardcore-Band. Und das ist halt ein ganz großer Trend. Also Ausweitung, Verbreiterung des Sortiments, höherwertige Produkte und viel, viel buntere und abwechslungsreichere Designs.
Hat natürlich vermutlich auch mit den heutigen Druckmöglichkeiten zu tun. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Druckt ihr auf Bestellung oder habt ihr ein riesengroßes Lager, wo total viel liegt?
Also on demand kann man das eigentlich nicht machen, weil die Designs sind zum Teil 8-10-farbige Drucke. Okay. Und bei solchen Drucken ist halt die Druckvorbereitung und die Einstellung unglaublich aufwendig, um dann halt ein entsprechend qualitatives Produkt zu erzeugen. Das heißt, man kann davon eigentlich kostenorientiert nicht 10 Stück oder 15 Stück drucken, sondern wir legen uns halt 100, 200, 300 je nach Band auf Lager. Die Band nimmt dann, so ist unser normaler Prozess, 100, 150 davon mit auf Tour und die anderen verarbeiten wir im Shop oder decken halt ihre Nachordern ab. So ist unser gegenwärtiger Prozess.
Wie kommt ihr an die Bands, beziehungsweise wie kommen die Bands zu euch? Wer trifft da eine Auswahl oder wie funktioniert das?
Na, das ist halt die typische Geschichte. Wenn man anfängt als Firma, muss man sich gegenüber den Bands beweisen, man läuft ihnen hinterher, man muss Klinken putzen, man muss sie ansprechen, man muss mit Leistung überzeugen. Wenn man eine gewisse Marktdurchdringung, das ist jetzt auch wieder sehr betriebswirtschaftlich, erreicht hat, dann ist es, wandelt sich das vom Verkäufer zum Käufermarkt. Jetzt sind wir quasi der Käufer und wir haben die Möglichkeiten, auch Bands auszuwählen. Also gerade aus Deutschland, aus Europa sprechen uns viele kleinere Bands an und würden gerne zum einen die Druckleistung in Anspruch nehmen und zum anderen halt auch unser Shop-Netzwerk nutzen. Das heißt, vorrangig auch in den Shop kommen, weil wir auch gewisse Werbeleistungen verbringen, dadurch, dass wir halt einen halbjährlichen Katalog machen, wöchentliche Newsletter verschicken, das ganze Programm. Bei Bands aus Amerika ist es zum Teil noch so, oder ist es offenbar, dass die viel über große Managementfirmen organisiert sind. Das heißt, man muss quasi sich mit den Managements gutstellen oder um die Managements werben. Die Bands an sich haben da überhaupt keine Einflussnahme mehr drauf. Die können zwar anfragen nach Tourpreisen für irgendwelche Druckprodukte, im Endeffekt entscheidet das Management und entscheidet auch die Designs, die dann online gehen.
Und so kommt es dann, dass ihr sozusagen die Europa- bzw. die Deutschland-Vertretung für auch eben 75%, hast du gerade gesagt, amerikanischer Bands, ne,
bei euch? Naja, 75% der Bands wäre sicher interessant, also 75% kommen grundsätzlich von dort.
Okay.
In unserem Sortiment sind es vielleicht von Bands, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, vielleicht 50%.
Okay.
Wir gewinnen auch nicht jede Band, wir haben auch Konkurrenten, wir leben auch nicht in einer perfekten Welt, das ist ja auch in Ordnung so. Wir kümmern uns um die Bands, wir kümmern uns um die Managements. Das ist halt viel Netzwerk, viel Give and Take. Und da muss man Aufbauarbeit leisten. Und wenn man dann 5 Bands eines Managements erfolgreich betreut, dann ist es auch logisch oder möglich, dass einem die 6. bis 10. auch noch anbieten. Dann braucht man sich nicht mehr großartig kümmern.
Okay, und es gibt ja auch durchaus Bands, die sagen, so jetzt machen wir mal unsere eigene Modelinie, jetzt machen wir mal unseren ganz eigenen, also produzieren das auch selber, machen sozusagen zwischen unseren Touren und unserem Aufenthalt im Studio, machen wir jetzt nochmal in Mode. Habt ihr solche Bands oder solche Produkte auch mit im Portfolio?
Na, man muss sich auch eingestehen, dass die Musikbranche an sich eine relative Kreativbranche ist. Das heißt, man hat immer Leute dabei in irgendwelchen Bands, die denken, ich kann nicht nur Musik, ich kann auch Druckgrafiken machen oder ich kann auch meine eigene Modelinie entwerfen oder ich kann halt einfach nur mir die Gedanken machen, um sie mit meinem Bandnamen publik zu machen. Das gibt es alles, da gibt es verschiedene Abstufungen, manche erfolgreicher, manche enden bei 5 T-Shirts-Designs. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben mittlerweile eine große Marke aus England, die bei uns sehr, sehr wichtig ist und die in dem Jugendbereich sehr, sehr angesagt ist. Die kommt direkt von einem Sänger einer Band und der kultiviert das natürlich in seinem Auftreten. Ja. In der ganzen Fankultur in England hat das völlig durchdrungen, sodass das mittlerweile auch alle sehr ähnlich aussehen, was man ja so oder so werten kann. Und das setzt sich fort über alle anderen Länder, Deutschland, Frankreich, Nordamerika.
Welche Band ist das?
Die Band ist Bring Me to Horizon und die Marke heißt Drop Dead. Und wir machen mittlerweile für kleinere Marken oder mittelgroße Marken aus England, Amerika auch den Vertrieb. Das heißt, wir versuchen, die in Deutschland in die Läden reinzubringen und wir machen halt auch den Deutschlandvertrieb für die Marke. Und das ist halt eine Marke, mit der wir auch auf Messen präsent sind, wie zum Beispiel der Bright in Frankfurt. Oder wir haben halt auch überlegt, Bread and Butter, aber das ist halt für uns normalerweise eine Hausnummer zu groß. Und auf der London Edge, das ist in London so eine Modemesse. Da merken wir, dass die Nachfrage so sukzessive von unserem Klientel, was relativ jung ist, auch auf die konventionellen Shopbesitzer überschwappt, sodass die auch in der Distribution stark nachgefragt ist.
Ja. Okay, nein, das klingt doch tatsächlich sehr, sehr spannend. Auch finde ich nach wie vor aufregend. Vermutlich habe ich mir überlegt, funktioniert das mit dem Merchandising und dem Geldverdienen für die Bands derzeit ganz gut, weil man eben ein T-Shirt nicht illegal downloaden kann.
Das ist korrekt und ich wundere mich persönlich, wir haben mit vielen Bands zu tun, wir arbeiten bestimmt mit 50, 60, 70 Bands zusammen, dass diese Erkenntnis noch nicht alle erreicht hat. Also das wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Viele Bands sind genauso unprofessionell wie vor 5 Jahren. Manche Bands, einige weniger, setzen das Ganze sehr professionell auf und ernten auch die Früchte dafür. Das machen die wenigsten. Also sich über gute Artikeldesigns auch mal ein paar Gedanken zu machen, ist eigentlich nicht schwer. Und die fähigen Designer anzusprechen, ist noch weniger schwer. Man muss halt ein gewisses Invest erstmal bringen, weil die natürlich auch ihre Preise haben. Ja. Aber das zahlt sich natürlich 100-fach zurück, wenn sich ein Artikel 500 Mal verkauft oder 20 Mal. Und das merken wir ganz extrem. Die Konkurrenz, auch im Merchandise, wird größer. Eine Band verkauft immer noch ein Logo-T-Shirt, wenn sie den Die-Hard-Fan hat. Aber wenn wir sind halt auch auf vielen Festivals unterwegs und haben dort einen Stand. Man merkt das auch extrem. Wer nicht der 100% Fan ist, der kauft im Zweifel nach dem Design und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Okay, jetzt spielen wir mal ein ganz kleines Spiel. Ich bin 18 Jahre alt, habe mit meinen besten Kumpels jetzt eine Heavy-Metal-Band in der Garage gegründet, in der Garage von den Eltern vom Kumpel. Und dort haben wir jetzt geübt und jetzt haben wir es tatsächlich hingekriegt, ein Album zu machen mit unserem eigenen Equipment, wie auch immer. An welcher Stelle sollten wir bei dir anrufen?
Im Endeffekt gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann direkt anrufen und sagen, wir haben jetzt 2, 3 Konzerte, wir würden gerne 100 Shots beauftragen oder 50. Kein Problem, das können wir produktionstechnisch machen. Bands, die keine Plattenfirma haben, die zwar ein Album haben, nehmen wir eigentlich nicht in den Shop rein. Das heißt, es sei denn, wir kennen die, sind aus Leipzig oder sind irgendwelche Freunde von uns, dann machen wir das im Endeffekt aber nicht, weil wir auch sukzessive versuchen, da professioneller zu werden und jetzt auch nicht mehr darauf angewiesen sind, jede Band online zu stellen. Ja. Das heißt, dass wenn ich irgendeiner Band was raten sollte, kümmert euch um euer MySpace-Profil. Das ist ein absolutes K.O.-Kriterium mittlerweile. Das ist leider so, das kann man gut oder schlecht sehen, das ist Standard und es gibt genug Bands, die sich über MySpace den Absprung geschafft haben. Hat man diese Möglichkeit nicht und macht keine angesagte Musik, wird es ganz, ganz schwer, weil die Plattenfirmen auch viel selektiver sind. Bei uns im Büro quasi ist Lifeforce Records als Untermieter und das heißt, wir merken das aus erster Hand, wie das heutzutage läuft und bei dem landen in der Woche 300 Demos und der bringt 2 Bands im halben Jahr. Also das ist eine extreme Auslese. Man muss versuchen, je nachdem, ist halt die Frage, wie die Musik ist, richtet man sich nach der Trendmusik? Es gibt im Moment ganz klare Trends in der Musik, die wir betreuen. Das ist sehr extreme Musik zum Teil. Oder versucht man, irgendeine eigene Nische sich zu schaffen? Das ist natürlich unendlich schwer. Da kenne ich auch genug Beispiele, die dann jahrelang in ihrer eigenen Nische versuchen, sich zu etablieren und da sicherlich auch groß sind. Wenn das aber in Deutschland nur 150 Leute interessiert, wird man da nie den Absprung schaffen. Das ist immer die Frage, wie weit prostituiere ich mich gegenüber dem Trend oder ich versuche mein eigenes. Das ist sehr, sehr schwierig.
Okay, dann bleibt also sozusagen zum Ende dieses Gesprächs vielleicht der Hinweis an jemanden, der jetzt hier im Raume ist und eine Band hat und auch ein bisschen T-Shirts designen möchte. Wenn es mit der Band nicht klappt, klappt es am Ende vielleicht dann mit den T-Shirts.
Natürlich, also
so.
selbst, ja, also um sich gegenüber irgendwelchen Zielgruppen zu positionieren, ist die Musik das eine. Wenn man natürlich auffallen kann durch irgendwelche interessanten T-Shirt-Designs, mag es das andere sein. Ideal ist, wenn beides zusammenkommt, aber das ist halt auch nicht immer der Fall.
Genau, aber es ist der schönste Fall, Musik trifft Mode. Das war ein Gespräch mit Uli Schröder, dem ich sehr danke, von der Firma Imperial.
Genau, ich danke Imperial auch.
Genau. Und schaut euch auf der Seite um, imperial-clothing.com. Vielen Dank.
Alles klar. Schönen Tag noch.